I'm talking now to Mrs. Merav Bat-Gil.
So, yeah, Merav Bat-Gil, Sie kommen gerade aus Israel und sind mit Menschen in Kontakt, die Foltercamps im Sinai überlebt haben. Was erzählen diese Menschen und in welcher Verfassung treffen Sie sie an?
They share with us horrific stories that they've been through on how they were kidnapped sometimes or lured.
Die Flüchtlinge erzählen uns entsetzliche Geschichten darüber, wie sie verführt oder auch zu den Foltercamps abtransportiert wurden, wie sie dort über Tage oder Monate gefoltert wurden, um von den Familien Geld zu erpressen. Diejenigen, die den Flüchtlingen im Sinai den Weg über die Grenze wiesen, fingen irgendwann damit an. Ihnen wurde klar, dass sie viel mehr an ihnen verdienten, wenn sie zu Folter griffen und Lösegeld fordern. Diejenigen, die entkommen konnten, erzählen von Vergewaltigungen, von Elektroschocks. Sie wurden verbrannt oder an den Füßen aufgehängt, andere an den Armen. Sie wurden zu pausenloser Arbeit gezwungen, im Bau, in der Reinigung. Frauen und Mädchen haben Fürchterliches erlebt. Die meisten Überlebenden von Folter kamen allerdings vor 2012 nach Israel. Denn seit die Grenze zu Ägypten geschlossen ist, schafft es kaum noch jemand hinüber. Die Grenze ist nun durch eine Mauer gesichert.
It's a kind of organized crime. Maybe you can.
Diese Form des organisierten Verbrechens, können Sie erklären, wie das vor, ich glaube, circa 6 bis 8 Jahren begonnen hat? Ich meine, was waren die politischen Umstände, die das ermöglicht haben?
Kidnapping people.
Basically, it started. The smuggling started in about 2005, 2006.
Der Menschenhandel kam 2005, 2006 auf. Das Foltern begann im Jahr 2009. Rund 25.000 bis 30.000 Menschen wurden zwischen 2009 und 2013 Opfer von Menschenhandel. Möglich war das, weil es auf dem Sinai keinerlei Kontrolle seitens des ägyptischen Staates gab. Also konnten Beduinen, die als Haupttäter gelten, Asylsuchenden und Flüchtlingen den Weg zur Grenze weisen und sie durch die Wüste bringen, gegen Geld. Der Preis lag früher bei $15.000. Doch nach und nach machte man auf dem Sinai mit dem Bau des Grenzzauns zwischen Israel und Ägypten die Erfahrung, dass sich mehr aus den geflüchteten Personen erpressen lässt, erst recht, wenn man sie foltert. Schätzungen zufolge werden Lösegeldsummen von $30.000 bis $50.000 erpresst.
We've heard of basically of demands to pay $30,000 and sometimes even $50,000 from individuals.
Die Geflüchteten werden so lange gefoltert, bis die Familienmitglieder bereit sind, mindestens die Hälfte der geforderten Summe aufzutreiben. Diese Zahlen stammen aus einer Untersuchung, die 2013 der EU übermittelt wurde und aus der hervorgeht, dass diese Form der organisierten Industrie in 4 Jahren zwischen 2009 und 2013 rund $620 Millionen Gewinn machte.
Something like $622 million in ransom in 4 years, 2009 to 2013.
Wir sprechen ja hier von Geflüchteten, die primär aus recht armen Ländern kommen, aus Eritrea hauptsächlich und aus dem Sudan, dem Südsudan auch. Wie können diese Familien solche horrenden Summen eigentlich aufbringen?
Wir wissen, dass 90% der Folteropfer aus Eritrea stammen. Der Weltbank zufolge liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Person in Eritrea unter $500. Sie geben also alles, was sie haben, leihen sich Geld bei Nachbarn im Dorf, bei Verwandten, die im Ausland leben. Im letzten Jahrzehnt sind über 200.000 Menschen aus Eritrea ausgewandert und leben nun über die ganze Welt verstreut. Meistens läuft das so ab, dass die Gefangenen ihre Familienmitglieder anrufen, die ihrerseits Verwandte und Freunde um Geld bitten. Das Lösegeld wurde teilweise aus Europa überwiesen, aus Saudi-Arabien, aus den Staaten, von überall her, um diese Menschenleben zu retten.
Was sind die politischen Hintergründe für die Migration aus Eritrea? Welche Menschenrechtsverletzungen bringen Menschen aus Eritrea und dem Sudan auch dazu, ihr Land zu verlassen?
Yes, and still what we hear from them, that it's still worse in Eritrea than whatever expects them.
In Eritrea hat sich die Lage, so wird uns berichtet, sogar verschlimmert. Die Menschen flüchten, egal was sie auf dem Weg erwartet. Eritrea ist politisch sehr isoliert. Es gibt kaum Berichte von Seiten der internationalen Organisationen oder Hilfswerke. Wir wissen, dass Menschen zwangsrekrutiert werden, sobald sie ihr Studium beendet haben. Sie wissen nicht, ob und wann sie entlassen werden. Es geht weniger um Militärdienst, sie arbeiten im Bau, legen Straßen an und Dörfer. Teilweise sind sie auch der Folter ausgesetzt, Vergewaltigungen oder körperlicher Gewalt. Sie haben keinen Urlaub zur Erholung oder für Familienbesuche. Es gibt keine Meinungsfreiheit, kein Versammlungsrecht. Viele bewerben sich für ein Studium, nur um nicht eingezogen zu werden oder den Militärdienst hinauszuzögern. Doch wenn sie fertig studiert haben, werden sie sofort eingezogen. Es gibt einen Grund dafür, dass 4.000 Menschen im Monat das Land verlassen. Es wird nur nicht genug darüber berichtet. Vielleicht, weil Eritrea kein Öl hat oder irgendwelche anderen Ressourcen. Manche schätzen, dass die Situation schlimmer ist als in Korea. Doch die internationale Politik interessiert sich nicht dafür.
Let's come back to the migrants, to the refugees who try to cross.
Wenn Geflüchtete es schaffen, Israel über den Sinai zu erreichen, werden sie in der Regel dafür inhaftiert, dass sie nicht legal eingereist sind. Wie genau sieht der rechtliche Status der Flüchtlinge in Israel dann aus?
Israel erkennt die Flüchtlinge in der Regel nicht als Asylsuchende an. Sie werden von den israelischen Behörden als Arbeitsmigranten behandelt und damit gelten sie als illegal Eingereiste. Erst werden sie davon abgehalten, die Grenze zu überqueren, dann werden sie aufgrund des Grenzübertritts verhaftet. Die Sudanesinnen sind Bürgerinnen eines als feindlich deklarierten Landes und werden somit für mindestens 3 Jahre gefangen genommen. Die gesetzliche Grundlage ist das Anti-Infiltrationsgesetz aus den 50er Jahren, das Einwanderung verhindern sollte, als umgesiedelte Palästinenser wieder einreisten. Wenn erst einmal der Begriff Eindringling fällt, sehen sie Leute dich als Terrorist.
And for us, infiltrators are terrorists. Once the word infiltrators is used, we know that the government responded.
Flüchtlinge werden daran gehindert, sich anzusiedeln, ihre Familienmitglieder aufzunehmen oder zu arbeiten. Es wird verhindert, dass sie in Israel ein sicheres Leben aufbauen können. Sie werden nicht als Flüchtlinge anerkannt und ihre Fälle nicht einmal behandelt. Im obersten Gericht wird gerade eine Klage bearbeitet, zu der die Regierung aussagen musste. Bei der Gelegenheit wurde bekannt, dass nur 1,24% aller Anträge von Sudanesinnen beantwortet wurden. Seit 2009 haben 3.125 Sudanesinnen einen Asylantrag eingereicht. Die Regierung antwortete auf 45, davon wurden 40 abgelehnt.
40 were rejected.
Aber es existiert ja ein Abschiebeverbot für Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan, oder?
Is that right?
Yes, they are not deported. They cannot be deported because of international conventions and because.
Ja, Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan dürfen nach internationalem Recht nicht abgeschoben werden, weil diese Länder nicht als sichere Herkunftsländer gelten. Doch die Behörden versuchen, die Geflüchteten zu überreden, zurückzukehren und einen freiwilligen Ausreiseantrag zu unterschreiben. Israel zahlt die Rückreise in das Herkunftsland oder ein Drittland. Die Liste der Länder, die einer Aufnahme zugestimmt haben, ist vertraulich. Wir wissen also nicht, um welche Länder es sich handelt. Doch wir haben von Geflüchteten gehört, die nach Eritrea, Ruanda und Uganda zurückgekehrt sind. Und wir können als Flüchtlingsorganisation nicht sagen, ob sie dort sicher sind und Schutz finden. Das ist die eine Sache. Eine andere Tatsache ist, dass das UNHCR bereits Folgendes festgelegt hat. Wenn eine Person eine freiwillige Rückführung unterzeichnet in ein Land, in dem die Alternative ist, für mindestens 3 Jahre verhaftet zu werden, dann gilt das nicht als freiwillig. Letzte Woche sagte ein Parlamentsmitglied vor dem obersten Gericht, dass der Zweck der Auffanglager und der Verhaftungen der Flüchtlinge und Asylsuchenden der sei, die Sache zu erschweren, damit sie sich überzeugen, Israel zu verlassen.
Merav Batgil, you were talking about the prevention of infiltration.
Das Gesetz, das Sie genannt haben, nennt sich Prevention of Infiltration Law. Der Knesset hat 2013 eine Ergänzung zu diesem Gesetz verabschiedet und ich wüsste gerne, was wurde geändert? Was bedeutet das für die Geflüchteten?
Asylum seekers and migrants.
It has a major effect on the communities of asylum seekers.
Die Gesetzesänderung wirkt sich auf die ganze Gemeinschaft der Asylsuchenden aus und bedroht sie alle. Diejenigen, die es geschafft haben, seit vielleicht 6 Jahren in Israel zu bleiben, konnten sich einen Lebensunterhalt aufbauen und unterstützen nun andere. die auch Opfer und Überlebende von Folter sind. Innerhalb der Gemeinschaft wächst die Spannung, da sie nicht wissen, was genau passieren wird. Das fängt damit an, dass jemand ein Visum verlängern will und stattdessen eine Vorladung vor einem Auffanglager einen Monat später erhält. Ohne gültiges Visum verliert diese Person sofort den Job, kann nirgendwo Arbeit finden und da das Leben auf einer Cash-Economy aufbaut, können sie die Miete nicht zahlen und verlieren die Unterkunft, eben alles. Dann gehen sie ins Gefängnis, ohne die Hoffnung zu haben, wieder entlassen zu werden. Laut der Neuerungen werden sie dort 18 Monate lang festgehalten und bisher weiß niemand, was danach geschehen wird.
The anti-infiltration law is part of the means that it's going to make it difficult for the asylum seekers to live in Israel, but also for the employers to employ them.
Das Gesetz zum Schutz vor Eindringlingen ist Teil der Mittel, die einen Aufenthalt erschweren. Es erschwert auch Arbeitgebern, Flüchtlinge anzustellen. Auf eine Anstellung werden höhere Abgaben erhoben. Wenn wir als Organisation Geflüchtete beschäftigen, und das tun wir, dann kostet das wesentlich mehr Steuern als für einen israelischen Mitarbeiter. Die Asylsuchenden profitieren davon nicht. Es gibt also Rechtsvorschriften, die die Leute davon abhalten, Flüchtlinge zu beschäftigen.
I see. You are talking about legislation and I mean Israel also.
Da Sie gerade von Gesetzgebung sprechen, Israel hat ja die Anti-Folter-Konvention unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Folteropfern Zugang zu einer Behandlung und auch zu einer medizinischen Versorgung zu gewähren und auch ihnen einen rechtlichen Status als anerkannte Flüchtlinge zu gewähren. Wie sieht da die Praxis aus? Wird Folter einfach nicht anerkannt? Wie hat man sich das vorzustellen?
Or how does it work?
Israel hat nie ein System eingerichtet, um Opfer von Folter zu identifizieren. Es gibt da keinen Status, keine Regularien oder ein Anerkennungsverfahren für Überlebende von Folter. Andererseits ist sich das Gesundheitsministerium der Probleme bewusst und hat im vergangenen Jahr eine kleine Klinik mit psychosozialen Diensten für Folteropfer eröffnet. Also weiß man sehr wohl, dass in Israel Betroffene leben, die Unterstützung brauchen. Doch abgesehen von der Klinik, die 2014 weniger als 100 Fälle betreuen konnte und kaum Ressourcen hat, gibt es da keine systematische Hilfe. Wir schätzen, dass es Tausende sind, die als Überlebende von Folter nach Israel gekommen sind.
Torture in Israel, and once again, we don't know how many exactly because no one really screens them.
There's a lot of distress.
Verschiedentlich hört man, dass im Süden von Tel Aviv die Stimmung sehr angespannt ist. Wie kam es dazu und wie würden Sie die Haltung der israelischen Bevölkerung den Flüchtlingen gegenüber beschreiben?
Public opinion in Israel.
What happened basically in the history is that the Israeli government literally gave the refugees a one-way bus ticket from.
Die israelische Regierung gab den Flüchtlingen Busfahrscheine für eine einfache Fahrt aus dem Süden des Landes, wo sie aufgegriffen oder inhaftiert wurden, nach Tel Aviv Süd. Viele wussten nicht, was Tel Aviv ist. Sie bitten vertraut erscheinende Leute dort um Hilfe, fragen nach Essen oder einem Schlafplatz, einem Job. Hier kann man ohne Bankkonto eine Wohnung mieten, sonst muss man in Israel auf Monate im Voraus zahlen. In Südtel Aviv zahlt man monatlich. Die ganze Beschäftigungsindustrie mit Leuten ohne Arbeitsgenehmigung ist hier vertreten. Das gibt es woanders in Israel nicht. Die Infrastruktur wuchs einfach nicht mit. Tel Aviv musste 35.000 Personen aufnehmen, die hier im Süden der Stadt ankamen. Und nun sind die Probleme da. Alkoholkonsum, Kleinkriminalität, irgendwie müssen sie überleben. Die seit langem in Tel Aviv lebende Bevölkerung, die sich das Leben dort auch kaum leisten kann, ist gereizt. Die Stimmung wird von Parlamentsabgeordneten angeheizt, die sagen, die Sudanesinnen seien der Krebs des Volkes, wären schuld an allem. Wir hingegen sagen, dass die Regierung verantwortlich ist.
And parliament members that says the Sudanese are the ones to blame, while we say that the Israeli government is the one responsible.
Würden die sudanesischen Geflüchteten eine Arbeitserlaubnis erhalten, würden sie in andere Regionen abwandern und einen Platz zum Leben und Arbeiten finden. Doch sie haben keine andere Wahl. Das sorgt für Anspannung unter der Bevölkerung.
And this leads to the stress between those two populations.
Yeah, taking into account this situation.
Wenn man sich die Zahl der Folteropfer vor Augen hält und die Lösegeldsummen, wie kann es sein, dass diese Situation nicht mehr internationale Aufmerksamkeit erhält? Oder anders gefragt, hat die fehlende internationale Aufmerksamkeit auch mit Rassismus zu tun?
In Israel, we have. Besides the 47,000 asylum seekers, we have about.
In Israel leben neben den 40.000 Asylsuchenden weitere 93.000 Menschen mit einer abgelaufenen Arbeitsgenehmigung. Sie bleiben, ohne gemeldet oder eingeladen zu sein, und haben kein reguläres Visum, kein Aufenthaltsrecht. Doch die meisten sind weiß, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion oder anderen Ländern und sehen aus wie ich. Meine Familie kommt ursprünglich aus Russland. Niemand würde mich auf der Straße anhalten und nach meinem Ausweis fragen. In dem Gefängnis für Eindringlinge sind nur Afrikaner. Wie also kann es sein, dass niemand der 93.000 Personen ohne gültige Papiere dort nicht untergebracht ist? Sie sind über Häfen und Flughäfen eingereist, wurden registriert und jetzt sucht niemand mehr nach ihnen.
We can see that Europe is trying to block the African migrants or the African asylum seekers from arriving via.
International beobachten wir, dass Europa versucht, afrikanische Flüchtlinge fernzuhalten. Niemand fragt ernsthaft danach, was wirklich vor sich geht, was die Gründe für ihre Flucht sind. Kürzlich wurde von der UN eine Menschenrechtskommission nach Eritrea geschickt. Erst kürzlich, nachdem die Menschen von dort seit 10 Jahren fliehen. Doch es muss einen Grund dafür geben, dass Menschen ihr Leben auf der Flucht riskieren und hohe Geldbeträge für ein besseres Leben zahlen. Es geht darum zu überleben und nicht nur um Arbeit. Es gibt einen Grund dafür, dass mehrere europäische Länder Eritreern sofort den Status eines Flüchtlings zusprechen.
Recognize Eritreans immediately as people that are in need of protection, and they immediately get a refugee status.
The refugees, they are not just victims.
Die Geflüchteten sind ja nicht nur Opfer, sondern sie handeln und setzen sich für ihre eigenen Belange auch ein. So kam es vor einem Jahr zu Massenprotesten von Flüchtlingen und diesen Januar lancierten sie eine Internetkampagne Voices from Holod, Stimmen von Holod. Was können Sie über die Selbstorganisation der Flüchtlinge berichten?
Self-organization.
They have an amazing self-aid organizations.
Sie sind untereinander gut organisiert, angefangen bei Kirchengruppen, individueller Unterstützung, Kinderbetreuung oder der Hilfe für Personen, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Bis hin zu kritischen Bewegungen, zum Beispiel im vergangenen Jahr bei den Protesten gegen die Inhaftierung in Holod. Israelis halten Holod für ein offenes Auffanglager, statt es als Gefängnis zu bezeichnen, obwohl es von der Gefängnisbehörde verwaltet wird. Diese entscheidet über die Freiheit jedes einzelnen Insassen, wohin eine Person gehen und wie lange sie ausgehen darf und auch wie lange sie im Auffanglager bleiben muss. Tausende Flüchtlinge haben gegen dieses sogenannte offene Auffanglager Holod protestiert. Viele haben ihre Arbeit dafür niedergelegt. Nicht anerkannte Geflüchtete, die keine Gewerkschaft hinter sich stehen haben. Sie riskieren ihre Arbeit, als sie über Tage hinweg auf die Straße gingen und gegen die israelische Politik protestierten.
And they've reached not only the streets, but they've reached also embassies, and they were interviewed.
Sie erreichten nicht nur die Straße, sondern auch die Botschaften. Die Medien zitierten sie und die Flüchtlinge sprachen mit lokalen und internationalen Vertreterinnen. Leider hat sich seither nicht wirklich was verändert. Nun haben sie die Hoffnung verloren und sagen sich, wir haben so viel gegeben, zu Botschaftern gesprochen und auf der Straße protestiert, ohne etwas zu bewirken. Also, was bleibt uns zu tun?
So what kind of hope do we have and what can we change? Another issue was with this online campaign, Voices from Holod, was to give voices.
Ein anderer Protest ist die Online-Kampagne Voices from Holod, die denjenigen eine Stimme geben will, die niemand hört, denen niemand zuhört. Sie sitzen dort in der Wüste fest, niemand sieht die Internierten. Sie wollten ihre Stimme erheben und auf sich aufmerksam machen und hoffen, die Israelis damit zu erreichen.
We hope it will change the hearts of people in Israel.
What is the next?
Was ist denn der nächste Schritt Ihrer Organisation Assad im Kampf um die Rechte der Asylsuchenden?
Well, besides the fact that we offer psychosocial support and welfare services to the refugees themselves, direct services.
Von psychosozialer Betreuung und sozialen Diensten abgesehen, die wir direkt an die Geflüchteten ausgeben, fordern wir eine bessere Politik und kämpfen dafür in der Öffentlichkeit. Wir gehen auf Expertinnen der Wohlfahrtsdienste zu, auf das Bildungsministerium, um Bewusstsein für die Situation zu schaffen, denn die Stimmen der Regierung sind sehr laut gegenüber den Stimmen der Aktivistinnen und NGOs. Und so sieht die Öffentlichkeit in Israel die Flüchtlinge als eine homogene Gruppe an und fürchtet sie. Wir zeigen auf, was es bedeutet, in Israel ohne sozioökonomische Rechte zu leben, ohne Krankenversicherung. Was es für eine Person, die zum Beispiel in der Reinigungsindustrie arbeitet, bedeutet, keine Arbeit zu finden, obwohl sie vielleicht ein Studium absolviert hat. Oder wenn man krank ist und kaum zum Arzt gehen kann. Sie können dann ihre Miete nicht zahlen, werden obdachlos und das alles wegen vielleicht einer Woche Rückenschmerzen. Trotz aller Konventionen, die Israel unterzeichnet und ratifiziert hat. Auch zahlt Israel einen hohen Betrag. Als israelische Steuerzahlerin komme ich für die Kosten für die Inhaftierung der Leute auf. 2.000 bis 3.000 Menschen in einem Ort zu inhaftieren, kann jedoch die Probleme in Tel Aviv nicht lösen und auch die der Asylsuchenden nicht. Es werden so nur ein paar tausend Menschen schuldig gesprochen. Ich zahle dafür als Steuerzahlerin viel Geld, das in Infrastruktur und Rehabilitationsprojekte für Folteropfer hätte investiert werden können. In den Bau von Schulen, von Krankenhäusern oder zur Finanzierung von Krankenversicherungen. Wir haben eine Kampagne lanciert, die sich nennt Geld wird in Holod vergraben. Holod bedeutet auf Hebräisch Sinn. Wir haben Zahlen vorgelegt, was die Internierung von 3.000 Menschen in Holod kostet und was man mit dem Geld hätte machen können.
Ich
kann Ihrem Punkt zwar folgen, doch ist es nicht auch traurig, dass ökonomische Argumente vorgebracht werden müssen, um überhaupt auf die Situation aufmerksam zu machen?
Yes, but in the financial situation of Israel internally, and this is a large debate that is going on now in the elections.
Ja, die Debatte um die finanzielle Lage Israels kommt mit den anstehenden Wahlen auf. Man spricht darüber, wie teuer das Leben in Israel bei einer immer schlechter werdenden Sicherheitslage ist. Die israelischen Bürgerinnen spüren das.
Merav, I thank you very much for the talk. Very much respect for you, for your work and for trying to bring awareness in this situation for refugees and asylum seekers in Israel. Merav, thank you so much.
Thank you very much.